Heute kann ich da anders mit umgehen, weil ich habe deswegen keine schlaflosen Nächte, aber mir ging es als Kind oder Heranwachsender nicht gut.
Du warst kein glücklicher Mensch.
Nee.
In der ersten Klasse, ich wusste, Sven, du musst was machen, dass du hier irgendwie den Lehrern gefällst. Dann ging es darum, wer macht Kakaodienst. Es gab ja früher Kakaodienst, ne? Bist du zum Hausmeister? Ja, ich auch sofort. Ja, ich, ne? Und dann habe ich Kakaodienst gemacht.
Auch Mario nickt.
Ja, oder? Weil du weißt.
Tafeldienst war kacke, da hatte ich keinen Bock drauf.
Nee, aber ich finde die New Regulations.
Darf ich kurz den Sound dazu machen? Nee.
Ja, so klingen die mittlerweile.
Früher, sorry, nicht erschrecken.
Ja, das zweite in Melbourne war ja noch okay.
Das hört sich an wie so ein kleines Kind, was auf den Boden fällt, und aber eigentlich in Österreich, pass auf. Konnte halt lustig sein, aber ich habe auch gute Noten gehabt. Mhm. Das ist mir auch eine große Schnauze. Und die verprügeln wollte mich auch keiner mehr, weil die wussten, ich konnte mich wehren, mhm, weil ich auch damals schon geboxt habe. Und so hat die mich ja auch die ganze Zeit behandelt. Also war so ganz totale Ausgrenzung so ein bisschen. Geh du mal Kaffee und hör, mein Auto ist nicht geparkt, geh das Auto mal umparken und so. Während die sich mit den anderen über den intellektuellen Kram unterhalten.
Die haben sich nicht gewundert. So war meine Kindheit. Das war einfach so, ja, das war dann, nee, das, ich habe nichts erzählt. Aber die Hose war natürlich weg. Also sie war, löst sich auf in diesem Moment. Ja, das war eben auch Abi, ey. Ja.
Ich habe einfach keinen Bock drauf. Mhm. Ich will nicht. Mhm. Ich will nicht. Ich mach dann lieber meinen Garten. Das
willst du dich selber nicht auf diesem Altar opfern.
Genau.
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.
Wir schon wieder.
Jetzt wollte ich gerade ein Bäuerchen noch machen. Ob wir den... Ich weiß, nee, erzähl ruhig, weil warum nicht auch mal das Leben richtig live mitnehmen? Das ist ja eigentlich unser Ziel. Und wenn man ein Bäuerchen machen möchte, für alle Leute, die gerade in Bayern sitzen und zuhören, was ist ein Bäuerchen? Wie kann man es beschreiben?
Na, das ist
aufstoßen.
Das Ding, ja, wo du auf einmal sehr viel Milch auf der Schulter hast und das fängt dann irgendwann mal an zu stinken. Ja.
Ach so, mit Babys, ja.
Ja, aber Bäuerchen ist ganz wichtig. Also wenn
natürlich
Menschen das hören, die noch keine Kinder haben, also wenn getrunken wurde, braucht das Baby dann so ein paar Klapse auf den Rücken, damit es ein Bäuerchen macht.
Genau, ich habe aber keine Milch getrunken, sondern sehr viel Kaffee und wie immer irgendein Brausegetränk.
Ah, ey, das war ein Rat, den ich gegeben habe.
Ah.
Nein, wir sind die Keinratgeber und am Mikrofon ist der Formvollendete Martin Klempner.
Und der besser aussehende Sven Pistor.
Du hast in einer Folge gesagt, dass das auf deine Körperfülle anspielt, aber das stimmt überhaupt nicht. Du bist voll in Shape. Wir sitzen wieder bei dir, das Gym hinter dir. Ja, also du pumpst schon, du bist in guter Form, mein Freund.
Du, das ist ein 3D-Drucker gewesen, der das einfach perfekt, weil wenn man bei mir zu Gast ist und dieses Gym sieht, dann denkt man, dass ich, was ist alles Psychologie? Das ist jetzt schon KI, die ich betreibe, weil du kommst rein und dein Gehirn wird direkt so beeinflusst, dass du denkst, ich bin in Shape. Wenn wir vor die Tür gehen und wir sollten uns vielleicht wieder in der Fußgängerzone treffen, dann siehst du und denkst dir, mein Gott, die Hose hätte man aber auch ein bisschen weiter kaufen können.
Wir treffen uns einmal die Woche, haben ein Thema, kommen wir später zu. Am Anfang will ich schon, weißt du, jetzt sehen wir uns nach längerer Zeit mal wieder. Ich finde, du siehst wirklich aus wie der Sommer, auf den man wartet. Ja?
Also meinst du, wenn er verregnet ist oder wie?
Wie war deine Woche, Martin? Irgendwie, nein, ohne Scheiß.
Fällt mir direkt ein Witz ein, sorry.
Was?
Schatz, du bist wie der Sommer, so heiß, nein, so unerträglich.
Hey, wie war deine Woche?
Ja, eigentlich auch. In dem Moment, wo du mich fragst, muss ich drüber nachdenken. Eigentlich wie immer. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. Und ich bin quasi in der Planung von 2027, was so Tour und Organisationen und so betrifft. Und
geht das leicht von der Hand?
Nein, gar nicht. Noch nie. Es belastet mich fast mehr als die Arbeit selber, weil ich liebe ja meine Arbeit. Auf die Bühne gehen oder was drehen. Bin jetzt auch gerade wieder in Planung. Hier für Mario Barth deckt auf, mache ich jetzt auch wieder einen Einspieler. Oder letzte Woche die Heute-Show gedreht. Das war auch wieder lustig, hat sehr viel Spaß gemacht mit meinen Freunden da. Wir haben ein Auto auf einen Trailer gestellt und sind da durch die Gegend mitgefahren. Und das war einfach
macht
sehr lustig.
Das Spaß, aber so ja. Das Administrative ist die Hölle für dich.
Nee, ist absolut die Hölle. Weil du ja einfach, da merkt man auch, ich weiß ja nicht, wie es in anderen Ländern ist. Weißt du, letzte Folge haben wir ja viel über Klischees geredet. Jetzt kommt das Bäuerchen. Also ich meine, wenn man schon ankündigt.
Ich habe immer Angst, dass ich im Radio Ja, genau. Dass mir das passiert. Das schneiden wir dass raus. Mir das, also ernsthaft, ich trinke immer dieses eine Zero-Getränk und baller, ich gehe aus einer Sendung raus und habe dann 2 Liter davon getrunken. Also wenn irgendwann mal die Untersuchung sich bewahrheitet, die es ja auch gibt, dass das schlecht für dich sei, krebserregend und ich weiß nicht was, dann falle ich auf der Stelle tot um, glaube ich, weil ich so viel getrunken habe davon. Und sagt man, als Schauspieler lernt man keinen Sprudel trinken, oder?
Ja, die ganze Zeit darfst du ja, nicht.
Aber ich trinke ja nur Sprudel und ich rede im Radio und ich habe Angst, dass dann...
Stilles Wasser ist für mich, als wenn du an so einem Frottee-Waschlappen lutschen würdest. Hm? Es ist einfach, es befriedigt mich.
Null. Kennst du Magus Rühl? Ach. Den Puppe. Magus sagt, früher, wenn ich stilles Wasser getrunken habe in den USA, ne, der ist ja Bob Chigarillo, hat er ja platt gemacht, ne, seinerzeit. Der ist ja Bodybuilder ohne Ende. Hast du mal Videos von dem gesehen?
Ja.
Das ist unfassbar, ey. Magus Rühl. Und er hat gesagt, stilles Wasser, früher hätte er gedacht, wenn ich das trinke, ist das Gefühl, als würde mir jemand in den Mund pissen.
Boah, dieses Bild.
Ja, es ist der Magus, der darf das aber auch sagen.
Ja gut, ja? Okay, ich wollte jetzt auch nichts, ich sag dazu weiter erstmal nichts, ja. Ich habe auch Angst.
Also, aber jetzt stilles Wasser geht mittlerweile?
Nee, auch nicht. Nee, aber ich nehme alles, was ich dann so kriegen kann, aber wenn ich es mir aussuchen kann.
Ja.
Man merkt auch bei den Dreharbeiten, es ist immer weniger Kohle da. Früher gab es ja
Zeit auch, ne?
Ja, immer weniger Zeit, das ist mir immer egal, aber immer weniger Kohle. Früher gab es ja noch Catering und so, oder da gab es dann auch mal so Limonaden. Und heute fehlt nur noch, dass sie alle mit ihrem Soda-Plastik-Ding da ankommen. Und ich bringe mir dann die Getränke schon immer selber mit, wenn wir irgendwas drehen.
Wie ist das echt so? Also egal.
Ja, natürlich.
Selbst wenn du jetzt für tolle Sendungen produzierst, das ist wie mit der Deutschen Bahn fahren. Du hoffst, dass es einigermaßen funktioniert, oder wie?
Genau, aber sie verstecken es auch ganz gerne unter dem Label, nee, wir sind eine Green Production. Wir wollen nicht so viel Müll machen.
Green Production.
Und deswegen gibt es hier Wasser aus dem Wasser.
Green Production, du hast mich gar nicht gefragt, weißt du.
Wie war deine Woche?
Ach, oh, danke, okay, Senior.
Ich bin ja nicht dazu gekommen.
Ja, stimmt. Ich fand sie belastend. Ernüchternd, traurig, es hat mich ratlos zurückgelassen. Ich rede von
Lass mich, ein, nee, lass mich raten. Ich will raten. Und zwar Finanzamt. Wir sind kurz vor
nein,
der.
Nein.
Doch. Das macht dich traurig.
Bei mir haben sie schon reingesaugt. Bei mir ist immer der zehnte im Quartal.
Genau.
Das ist fürchterlich. Also das ist ein entwaffnender Moment, muss man sagen.
Das passende Geräusch habe ich auch dazu.
Yes. Ich sag dir jetzt, warum meine Woche, also was einen Aspekt angeht, sehr ernüchternd war, weil ich weiß, das ganze Jahr wird so, da ich denke, echt, damit, das wird schwer, das zu tragen und diesen Flug durch meinen Acker zu ziehen.
Oh Gott.
Es ist ein trauriges Thema. Es ist die Formel 1. Ich finde die New Regulations.
Darf ich kurz den Sound dazu machen? Nee.
Ja, so klingen die mittlerweile.
Früher, sorry, nicht erschrecken.
Ja, das zweite, Melbourne war ja noch okay.
Das hört sich an wie so ein kleines Kind, was auf den Boden fällt, und aber eigentlich in Österreich, pass auf, das hört sich an wie, weil Kinder in Österreich, hast du mal gehört, wenn Kinder aus Wien kommen, sie weinen, ich schwöre es dir. Aus Wien. Kinder weinen, wenn sie hinfallen. Das hört sich ja an so.
Das Schlimmste ist, wenn die lange erstmal nichts machen und dann geht's los.
Genau, so, ja. Aber Wiener Kinder. Das ist wieder tierlich. So und so hört sich die Formel 1 an.
Furchtbar. Martin, ich weiß
nicht. Wie eine Nähmaschine, die um die Ecke, so eine Sinner.
Nein, du hast, also weißt du, was mich, ich meine, ich gehe davon aus, dass die meisten sich hier nicht für Formel 1 interessieren, aber es gibt jedes Jahr Formel 1.
Schon.
Formel 1 ist ja ein Fahrer und Formel heißt ja nichts anderes als Vorschrift. Es gibt Vorschriften für diesen Formelwagen.
Ich habe mir noch nie Gedanken
gemacht. Monocoque in der Mitte sitzend, Reifen frei und Formeln. Das ist Formel 1. Ja, ich habe das mal ein paar Jahre gemacht.
Nein, ich guck Mario nur an. Mario sitzt ja hier mit uns, weil du Monocoque gesagt hast. Und da muss er halt lachen. Weil Mario ist innerlich, er ist ein hochintelligenter Mensch, aber innerlich ist er 12.
Also Monocockpit, meine Fresse.
In seinem Kopf geht so, der hat Cock gesagt.
Nein, Monocockpit, meine Güte, ey. Ja. Und die Vorschriften, war das echt so?
Ja, in seinem Kopf. Ich brauche ihn nur angucken, dann lacht er, der wird auch rot.
Ja, ist so. Nein, das war jetzt nicht versaut, aber das ist unscheiß. Du hast ja 100 Batterien mittlerweile da drin und der beste Fahrer hat keine Chance. Also wir sind uns einig, Max Verstappen ist mit Abstand der beste Pilot im Feld.
Ja, der ist wirklich krass.
Das ist krass, wie der McLaren am Rande der Niederlage in der vergangenen Saison hatte mit dieser Seifenkiste, dem Red Bull. Nur jetzt ist er so schlecht mit seinem Auto, dass er wirklich auch keine Chance mehr hat. Und du hast einen Boost und dann hast du nochmal einen Hybrid. Und du hast 1000 verschiedene Energiequellen und ich raff's nicht mehr.
Ich möchte es mal so beschreiben. Bei mir ist das so, der Übergang von der PlayStation 2 zu PlayStation 3 war schwierig für mich mit diesen Knöpfen 1, 2, 3, 4. Weil du gleichzeitig, und genau diese, weil ich habe so gern PlayStation gespielt, 1 und 2, ja, da war ich, ist mir jetzt egal, ob das jetzt hier Werbung ist oder nicht, ja. Mhm. So. Aber genauso geht's mir mit der Formel 1. Das ist anscheinend, warum hat der Antonello jetzt gewonnen? Mhm. Weil der 12 ist. Der ist 12. Mhm. Der kann gleichzeitig auch das, dann war der auch noch gleichzeitig im Internet, dann hat er noch Instagram dabei gespielt und es fährt Autorennen. Ja. Und das ist das, was es jetzt im Moment nämlich ist.
Kimi Antonelli. Super junger, ich glaube der jüngste bisher, der ein Qualifying für sich entscheiden konnte und jetzt auch gewonnen hat, das irre. Ja, aber weißt du, der schlimmste Moment war eigentlich das Qualifying, wo es bei Max Verstappen gar nicht darum geht, möglichst schnell zu sein, sondern er ist rausgerutscht beim Qualifying, weil seine Energierückgewinnung über die Bremskraft so stark hinten auf der Hinterachse eingestellt war, dass er einfach weggeschmiert ist. Sie haben wohl blockiert die Räder, kennt man ja, ne? E-Autos, wenn du irgendwie diese Rekuperation einstellst, dann bremst du ja mit der Energierückgewinnung.
Hat mein Mofa nicht, deswegen weiß ich
das. Das ist doch nicht mehr Formel 1. Ich fand's früher, ich meine, Schumi, mein erster Grand Prix, Monaco.
Darf ich da kurz was da einhaken? Vielleicht Leute, die es nicht wissen. Sven Pistor, deine Karriere begann, wollte ich nicht sagen, aber hatte ja schon einen Höhepunkt, schon vor 20 Jahren ungefähr. Ich meine, du bist ja erst knapp 35. Mhm,
danke.
Aber du warst ja wirklich, hast über die Formel 1 berichtet.
Ja.
Ne? Also du warst ja richtig, du hast ja meinen Traumberuf, wirklich mein Traumberuf ist ja eigentlich quasi in der Boxengasse stehen und das wäre sehr lustig mit meinem schlechten Englisch. How do you do in a Yumi shoe? Das wäre wirklich richtig gut. Aber trotzdem ist es trotzdem mein, also der Kai Ebel zu sein, das war ja immer mein Traum, Kai Ebel quasi.
Der übrigens ein netter ist.
Ist super nett. Ich habe ihn ja parodiert bei Switch Reloaded und ich habe ihn ja wirklich verarscht ohne Ende.
Also, ja, aber der hat drüber gelacht. Ne?
Er und quasi auch seine Frau. Die auch super nett war und dann sagt, ich habe den ja mal gesagt, bin ich denn wirklich so und seine Frau so, ja, warum du trägst immer S, CXL an. Sie hat so einen Dialekt, sie ist Künstlerin. Ja. Du trägst immer S, ist Zucker, weil ich habe den parodiert und habe mir alle Klamotten in XS geben lassen und ich hatte Rückenschmerzen danach, weil es so eng war, ich habe keine Luft mehr bekommen, weil seine Klamotten, die er immer anhatte, ich weiß nicht, wo er die her hatte, irgendwie als Phantasialand-Plakat wurde daraus irgendwie eine Klamotte gemacht, die habe ich viel zu eng, die habe ich immer getragen bei den Dreharbeiten und hatte richtig Rückenschmerzen davon, keine Luft.
Aber Kai Ebel und Robert Geissen sind auch uneheliche Brüder. Das, also ich meine, die sind ja im Prinzip, kommen die aus einer Richtung, finde ich so. Also
ja, das ist mein Sohn.
Nein, Formel 1, ach so.
Zustand, genau.
Wenn du jetzt das sagst, erinnere ich mich an eine Szene, das war irgendwie, wird Suzuka gewesen sein. Also ich habe mir mein Fernweh echt abgearbeitet mit der Formel 1. Also keine Ahnung, klar.
Es war du warst auch immer vor Ort dann. Du bist richtig rumgeflogen.
War, ja genau, ich habe so 8-9 Rennen pro Saison gemacht. Und
Moment,
das über
ganz
Jahre. Ja, vor allem, weißt du, was das Geile daran war? Wenn du immer, waren diese Reisezombies, also die jetzt für RTL jedes Rennen gemacht haben, die haben mir fast leid getan, weil die waren wirklich nur unterwegs. Wenn du jetzt noch Familie hast und dann ist das wirklich problematisch. Also das ist wirklich ein krasses Leben dann.
Hat man Familie, wenn man für RTL arbeitet?
Ja, doch. Glaube, nein, ich weiß ich auch. Das sind auch, ich weiß, dass da prominente Jungs, wenn sie hier nach Köln wieder geflogen sind, dann in irgendwelchen Babyschwimmgruppen saßen und dann klar, Familienleben gemacht haben und ganz normal. Und dann ging es aber wieder nach, was weiß ich, Singapur oder so. Ne? Aber Szene, die mir jetzt sofort in den Sinn kommt, weil Michael Schumacher, das war mein erster Grand Prix übrigens, das war Schumi in seiner absoluten Prime. Erster Grand Prix war Monaco 2002. Kannst du dir das vorstellen?
Sekunde.
Ja, fährst du hin. Und da haben sie mich schon gewarnt, weil Monaco muss ja vorstellen, das ist ja in der Stadt, das ist ja wie laut die damals waren, die Autos, ne? Oder die Rennwagen. Haben die gewarnt, weil in Monaco wird ja immer dann die Bahn aufgebaut, die ganzen Leitplanken hin, die liegen da das ganze Jahr und dann werden die fürs Wochenende gebaut. Ne? Du bist aber mitten in der Stadt, es ist wirklich so eng, wie es im Fernsehen rüberkommt. Und dann gibt es überall so diese Stahlblechübergänge, also so wirklich Sichtschutz und so, wie so eine so Röhre. Brücke. Du bist im Prinzip in einem Resonanzkörper und gehst über die Strecke rüber. Kannst du vorstellen?
Ja, kann ich mir vorstellen. So, also ich quasi hatte, wie eine Venedig, so ein bisschen so, mit dem
ja, aber
Kanal.
Du gehst Startziel, kennst du auch, da, ja. Wo die schnellste Stelle in Monaco ist, Startziel. Ne? Die kommen aus genau. Der Rascasse raus und dann bis Saint-Devot zur Kirche geben die einfach Knallgas. Genau.
Dann hoch zum Casino, dann oben, genau, dann die kleine Strecke. Beule, genau. Wir haben umfahren, dann
links. Bin ich auch mit dem Roller mal durchgefahren, weil freitags durfte man auf die Strecke, bin ich mit dem Roller natürlich lang gefahren. Aber da haben die mich vorgewarnt, erster Grand Prix, Sven, mach dir Ohrstecker rein, weil hier, das ist laut. Ne? Und ich so, ja, das klar, bin dann über diesen Gang rüber und dann war freies Training und dann höre ich nur ganz weit entfernt so und dann in dem Moment in diesem Ding drin, in diesem Blech Kokon, dachte ich, jetzt ist was kaputt gegangen. Also, ernsthaft, ich dachte, jetzt ist das Trommelfell gerissen. Es war so laut, Martin, unfassbar. Das war mein Entree in die Formel 1 und nur eine Sache noch, Schumi werde ich nie vergessen. Kai Ebel machte immer die Interviews und Schumi machte auch ziemlich viele Späße. Der war echt ziemlich easy, Schumi. Ne? War halt nur, egal wo auf der Welt, nur in den USA, war er anonym, da konnte er irgendwie so sich frei bewegen, aber alle anderen Länder, egal wo auf der Welt, alle kannten Schumi. Also normales Leben war nicht möglich. Aber dann ging er zum Kai Ebel, hatte immer seine Trinkflasche und das machte er echt häufiger und das habe ich noch total im Blick. Sonntag, Nachmittag, Schumi hat wieder gewonnen, alle warten auf dieses erste Interview, das er gibt und da kommt er hin, die Weltpresse steht da und Schumi drückt mit seiner Trinkflasche dem Ebel einfach, zack, einfach einen Spritzer in den Schritt und lacht erstmal und dann gibt es das Interview.
Und das kann ich mir richtig vorstellen.
Ja, das war die Formel 1, ne, auch, ich meine, die hatte damals schon Regulations, die blöd waren, aber ich finde das jetzt gerade zu viel, ich verstehe das nicht mehr, ja.
Nee, ich glaube, das versteht keiner, aber das verstehen die Fahrer halt auch. Also, wenn du jetzt bei den...
Verstappen kotzt ja nur ab.
Darüber. Ja, also die Kommentatoren, die kommen auch nicht mehr so wirklich so richtig hinterher. Achso, okay, was hat er jetzt für ein Problem? Ich frag mal kurz ChatGPT.
Ja, ist so.
Weil das ist, ja, und früher das versteht doch keiner.
War
mehr.
Das Überholmanöver ja wirklich.
Ich guck mal, was jetzt mit Aston Martin? Die
sind ja komplett weg.
Die sind einfach komplett weg, weil sie haben es nicht gerafft.
Ja, Adrian Newey ist aber da hingekommen. Man dachte, okay, wird der nächste heiße Scheiß, vielleicht Weltmeisterteam. Das ist, ja, jetzt Mercedes stark. Aber früher war das so, du hast dich ja, wie soll ich sagen, du hattest Nachtanken, du hattest deinen Boxenstopp, du hattest Reifenwechsel, du hattest so viele Variablen, die irgendwie nachvollziehbar waren. Aber und so ein Überholmanöver kündigte sich an, über Runden, hat sich immer näher rangearbeitet. Jetzt drückst du ein paar Knöpfe, hast du hier noch eine extra Energie, da eine extra Energie, dann geht das hin und her, ich bin ja,
aber
da
hast
du
schon
raus.
Die nächste Ausbaustufe, die wollen das ja noch ändern.
Sommer, ne?
Nee, und zwar soll es nach Followern gehen. Wenn du mehr Follower hast, privat, ja. So, und mehr Ex-Frauen, ja, dann, kannst du was nach vorne gespult?
Dann wird Lando Norris wieder Weltmeister, genau, weil die ganzen Mädels ihn natürlich lieben.
Genau. Und je nachdem wie viele Kinder, also bei Alonso war ja nie verheiratet, der wird wahrscheinlich nach hinten gereicht werden. Also ist er ja jetzt schon.
Alonso ist der Geilste überhaupt.
Aber Alonso ist
wirklich. Der ist 43 mittlerweile. I'm still the bad guy, sagt er immer.
Ich denke so, boah, ist der alt, aber überleg mal, der ist...
Aber der ist ein geiler Pilot, wissen auch alle. Ich meine, das war... Formel 1 können wir sicherlich nochmal drüber reden. Aber sonst war meine...
Halbe Stunde.
Nein.
Backstage-Boxen.
Sonst war meine Woche gut.
Backstage-Boxengasse. Aber den Ralf Schumacher und...
Den finde ich übrigens als Experten echt mittlerweile richtig cool.
Ich finde den super.
Ich finde
Experten sowieso gut, wenn sie selber mal gefahren sind, weil ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, mit diesen G-Kräften, die da an dir zerren und ziehen. Und welcher Experte, ein bisschen enttäuscht bin, weil ich fand den als Fahrer und als Typ eigentlich mal ganz cool, war ja Nico Rosberg. Aber so als Experte denke ich so, boah, Junge, komm mal runter, ey. Also das ist ja nicht der Bachelor oder sowas, ne?
Nee, das ist so ein bisschen Silicon Valley-mäßig gewesen. So,
aber ich glaube, das kommt halt, wenn du dein Leben lang in Monaco groß wirst und keine Ahnung was und immer diese ich finde das immer gut, wenn die sich da streiten, so hin und wieder und dann sich immer gegen. Aber beim Schumacher ist es halt eher so immer, wo dann nochmal ganz klar auf den Punkt zurückkommt und dann nochmal das erklärt und sehr interessante Sachen und Theorien aufstellt, die dann meistens dann auch tatsächlich im Jahr dann
und
auch.
Der ist blitzgescheit. Also der ist wirklich, aber es klingt so. so nahbar und der hat sich nie verändert. Ich finde, als Fahrer war der auch damals schon so wie jetzt. Es war immer so leicht, so ein kleiner ironischer Faden ist in allem drin von ihm, aber auf so eine, finde ich, sympathische Art und Weise. Ich mag den ziemlich.
Ja, und hört
ist
die
der
Story
immer der kleine Bruder von.
Der war, ja, aber der hat sich ja erstmal in Japan durchschlagen müssen. Also wenn du seine Story kennst, ja, der hat sich erstmal durch die ganzen anderen, das ist ihm nicht geschenkt
worden. Der BMW war seine Chance und die hat er nicht genutzt.
Und das Coole ist aber so, dass er in einem Interview aber gesagt hat, weil er versucht hat, dass sein Sohn David ja nach vorne gespult wird. Dann sagt er, hör mal, man denkt ja immer, das wäre für uns jetzt hier ein Witz, wir können uns das theoretisch nicht leisten. Denkt man so, warte mal, ihr seid doch auch zig Millionen schwer. Mhm. Nee, das Norris und so, das sind einfach Jungs, die Eltern sind unfassbar reich. Mhm. Ne, das ist, sagt er, ist jetzt hier nicht von, so eine Lizenz kostet ja fast eine Million.
Ja.
Im Jahr, ne, oder so, und das
ja.
ist.
Deswegen habe ich vor so einem Ocon echt Respekt. Jungs, die. Nein, die
wirklich ja, absolut.
Aus
nein.
der Gosse kommen, die Eltern.
Man merkt es aber auch bei ihm manchmal an.
Ja, richtig. Das,
mir hatte mal einer gesagt, wenn du Formel 1 fahren würdest, dann wirst du Ocon.
Ja, absolut. Nein, vor den Jungs habe ich ja, das ist die Straße. Das finde ich das geil, dass die Jungs dann auch noch irgendwie ihren Raum da finden.
Du musst den Remote, ey. Ach nee, ist Franzose, ne?
Also ansonsten war übrigens meine Woche wirklich schön.
So, hier ist da, wo wir wieder einsteigen.
Nein, ich habe wirklich ein gutes Jahr. Ich habe die letzten, wir haben es ja, glaube ich, schon mal angekündigt, die letzten 2-3 Jahre habe ich wirklich viel anderes um die Ohren gehabt mit Eltern und so, werden wir vielleicht auch mal drüber reden. Und ich freue mich einfach jetzt ein normales Jahr zu haben. Bislang, toi toi toi, alles gut. Alle Vorsorgeuntersuchungen sind jetzt, liegen erstmal wieder hinter mir. Alles geht erstmal nach vorne. Da freue ich mich drüber. Mir geht's gut. Unser Thema heute, Schule.
Mhm.
Schule, puh, ist erstmal auch, ist was? Das eine Keule für dich eigentlich, Schule?
Teils, teils.
Also deine Schulkarriere.
Meine Schulkarriere, ja, ja.
Also auf unsere jeden Schulkarriere Fall. Ist heute unser Thema.
Genau, genau. Also ich würde, wenn du es so sagst, ich würde deine Überschrift, es endete unerwarteter, als es begonnen hat. Kann man das ist ein schlechtes Deutsch. Das heißt, der Dennis aus Hürth auch wieder mit drin.
Ja, du warst wie der Phönix aus der Asche eigentlich. Du
ja, eigentlich ja, eigentlich ja. Oder? Ich war eigentlich abgestempelt als Idiot. Ich will es auch in die krassen Worte mal reinpacken. Man kann es intelligenter ausdrücken, aber ich habe mich auf jeden Fall damals so gefühlt. Und
das schwingt da Verletzung ich, mit, wenn ja, du das so sagst.
Du absolut als Kind. Heute kann ich da anders mit umgehen, weil ich habe deswegen keine schlaflosen Nächte. Aber mir ging es als Kind oder Heranwachsender nicht gut. Also, weil die Schule mich...
nicht. Ja, du warst kein glücklicher Mensch.
Nee, da hatte die Schule aber auch viel mit zu tun, weil ich tatsächlich gerne in die Schule gegangen bin. Mhm. So erste, zweite Klasse, ich fand das ganz toll. Nur die Klassenlehrerin dort, wir reden von den 80er Jahren, ich war auf einer Grundschule und man hatte das Gefühl, die Lehrer haben damals... irgendwie sehr viele moderne, neue Erziehungsmethoden oder Lehrmethoden ausprobiert. Und darum ging es vor allen Dingen auch, schnell auszusortieren, oh, wer hat denn Probleme mit der Rechtschreibung?
Mhm.
Sprich Legastheniker.
Mhm.
Und bei mir war sofort der Stempel drauf, weil ich nicht wie die anderen irgendwie oder wie ein paar aus der Klasse, es waren sehr große Klassen, ich glaube, wir waren über 27 Kinder, damit sofort, ich hatte da einfach noch kein Interesse, ich war noch ein Kind. Ja?
Du warst noch nicht da und schon warst du in der Schublade drin.
Genau, ich habe mich auf den Sportunterricht gefreut. So,
ja,
ne? Und ich war immer zu spät, weil ich draußen immer Fußball gespielt habe auf dem Schulhof. Und ich fand diese Schule gehen, oh, diese Räume und das alles. Ich fand das alles total klasse. Aber wir hatten eine sehr, sehr, da kann ich mich dran erinnern, sehr, sehr strenge Lehrerin, die auch früher Profitänzerin war. Und die hat auch mal mit dem Stock auf den Tisch gehauen. Uns nicht, aber ich sag mal so, die war wirklich sehr, sehr streng. Und da hat die hat einfach einen Schnitt durch die Klasse gemacht. Die einen kommen jetzt hier mit und die anderen eher nicht. Und da war man schnell in irgendwelchen Spezialkursen. Das hieß bei uns LRS. Lese-Rechtschreibschwäche. Genau.
Mhm.
Und das hat mich als Kind schon, weil Kinder sind gnadenlos, du bist ja doof. Und ich hatte wirklich auch Schwierigkeiten im Lesen, aber ich weiß halt heute, das hat halt auch viel mit Motivation zu tun und mit Selbstbewusstsein und einfach auch sich nicht unter Druck setzen lassen.
Wusstest du das denn schon, als du in die Schule reingingst, dass das ein Problem sei? Oder?
Überhaupt nicht, weil ich im Kindergarten oder so hat mir meine Mutter eigentlich immer, oh, das aus dem Es wurde halt immer gesagt, ja, aus der, oh, der leuchtet, also leuchtet, der, würde man heute im Schauspiel sagen, der ist so ganz besonders, weil der sich immer mit den Leuten und viel unterhält. Ich konnte sehr schnell sprechen. Ich habe ja auch schon als Kind auf der Theke gestanden und weil mein Vater so ein Kneipengänger war, so ein kölscher Typ, und ich habe auf der Theke gestanden und habe das Colonia-Duett nachgemacht.
Ja, du bist und begabt, ich, und, das wusste man schon
oder,
damals.
Oder da, weißt du, saß man neben meinem Papa und habe einen Bericht aus Bonn geguckt. Und hab die Stimmen nachgemacht. Ich habe Autos gespielt. Der Deal, meine Mutter war meistens arbeiten abends. Und der Deal zwischen uns beiden war freitags. Ich darf noch Sportschau gucken, weil mein Vater Fußball konnte gar nichts mit anfangen, weil sie irgendwann mal die Wälder abgeholzt haben für das Müngersdorfer Stadion. Das fand er ganz doof. Mhm. Deswegen hat er keinen Bock mehr auf Fußball gehabt.
Echt?
Mein Vater war so. Und und ich war aber schon als Kind schon immer Ultra-Fußball-Fan, Mega-Fußball-Fan. Mhm. Ich habe die Sportschau geliebt. Mhm. Und es gab freitags immer eine Sonderausgabe nach Tagesthemenbericht aus Bonn. Und dann kamen nochmal die Freitagsspiele. Und die hat mein Vater gesagt, du darfst das gucken. Da war ich aber ganz klein, da war ich noch 5 oder 6. Du darfst es gucken, obwohl du eigentlich ins Bett gehörst, aber nur, wenn du mit mir jetzt noch Bericht aus Bonn guckst. Mein Vater hat sich immer aufgeregt über Politiker. Mhm. Er hat sich nur aufgeregt, die ganze Zeit. Und ich habe dann immer mit Autos, ich habe immer schon mit ganz viel mit Autos gespielt, am Wohnzimmertisch.
Ja, heute noch.
Und habe gespielt und dann habe ich immer die Stimmen gehört und dann fing es halt bei mir an. Dann habe ich den Willy Brandt gehört und also natürlich Kohl, den jeder nachgemacht hat und Blüm und Rat, die Rente ist sicher. Und so und
das war damals schon angelegt damals bei dir
schon
dann.
Schon ganz oder
dann aber mit diesem Talent gehst du in die Schule, aber das bringt dir ja dann in dem Moment
gar nichts,
weil dann bist du da über einen Kamm geschoren worden wie alle anderen auch.
Genau, was ja auch völlig
da wurde
ist ja auch
Unrecht
normal.
Getan eigentlich, ne?
Ja, ich will die Lehrerin jetzt auch mal in Schutz nehmen. Wir waren ja halt auch sehr viele Leute und ich glaube, ich weiß nicht, ich bin kein Lehrer. Ich müsste mich eigentlich mal mit deiner Frau, eigentlich müsste deine Frau, weil die ist ja Lehrerin.
Ja, das ist ehrlich gesagt genau ihr Fachbereich.
Das ist ihr Fachbereich.
Also nicht nicht zu viel, also die Sprache und Deutsch an und für sich. Mhm.
Genau, ja. Ich weiß, ihr wart ja bei mir in der, Mario übrigens, die war ja bei uns in einer von meinen Shows und wir haben einen Anfangsfilm und da haben wir haben wir einen Text gemacht und dann das Erste, was sie sagt, der eine Stelle, das ist grammatikalisch nicht richtig.
Hat sie gesagt?
Ja, hat sie doch gesagt, ja, das müsst ihr, vorne den Text ändern, das stimmt nicht.
Ja.
So, und um es jetzt mal kürzer zu machen, also ich meine, da werden wir uns alle dran erinnern, diese Bewertungen, die man bekommen hat nach der vierten Klasse für die weiterführende Schule. Und die war vernichtend bei mir. Ich weiß noch, und ich hatte ein ganz, ganz schlechtes Zeugnis in der vierten. Und in der dritten Klasse war aber nur so, und das weiß ich halt auch, da hat die ein Kind bekommen. Ich wollte gerade das andere sagen, was ich sonst immer sage. Und da war die in Elternzeit und wir hatten eine Vertretungslehrerin und da waren meine Noten aber gut. Mhm. Und dann habe ich sie aber in der vierten Klasse wiederbekommen und ich habe halt eine unfassbar schlechte Bewertung gehabt. Ich müsste sie eigentlich, ich glaube, ich habe die sogar noch im Ordner, müsste ich mal vorlesen. Vielleicht mache ich das mal als Nachtrag irgendwann mal. Das war eigentlich ganz interessant. Das habe ich wirklich noch. Diese schriftlichen Bewertungen für die beiden. Er ist eventuell geeignet für die Realschule, aber man müsste auf die Hauptschule gehen, so. Was ich sowieso schon an sich schlimm finde.
Es gab
finde,
ja damals weil, diese Empfehlungen.
Ja, genau. Aber das heißt, Hauptschule, also ich finde das ja beleidigend, Leute, die jetzt auf der Hauptschule waren oder sind, dass wie so sagt, ja, eventuell für die Hauptschule, was soll das denn das heißen? Ja. So. Und da haben aber meine Eltern, Gott sei Dank, so die haben immer viel mit mir geredet. Und was willst du denn? Die haben mich immer entscheiden lassen, schon damals. Und gab es ja Gott sei Dank dann die Gesamtschule. Und dann bin ich auf die Gesamtschule gegangen. Und das war für mich das Beste, was es gibt. Denn da hast du ja, da konntest du
sich dann einfach Wege für dich.
Genau, da konntest du, da war das Schulsystem ja so, 8 war eine 1 und 1 war eine 6. Und da habe ich in der 6. Klasse, glaube ich, 4 Einsen gehabt auf dem Zeugnis. Mhm. Einfach selbstbewusst, neue
also
Mitschüler.
Dann. Also genau, nicht 1, sondern 7er, 8er. Und da warst du dann on track. Ja, bei mir war Grundschule, keine Ahnung, das ist so weit weg. Ich hatte eine Lehrerin, Frau Schöller, Sie war halt sicherlich nicht mehr unter uns, aber es war noch eine andere Generation. Also sie hat auch hier körperlich, also sagen wir, wirklich an den Ohren gezogen oder so.
Ehrlich?
Ja, schon. Ich weiß, dass meine Mutter auch mal hingegangen ist. Da hatte ich irgendwie, hat sie mich an der Wange gekniffen und es war dann rot. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, Frau Schöller eben. Und ich war sehr ein quirliger Schüler, aber eigentlich immer sehr aufgeschlossen und hatte eigentlich Spaß an den Sachen. Ich weiß, in der ersten Klasse, ich wusste, Sven, du musst was machen, dass du hier irgendwie den Lehrern gefällst. Dann ging es darum, wer macht Kakaodienst? Gab ja früher Kakaodienst, ne? Bist du zum Hausmeister? Ja, ich auch sofort. Ja, ich, ne? Und dann habe ich Kakaodienst gemacht.
Du auch, Mario. Mario nickt.
Ja, oder? Weil du weißt.
Tafeldienst war kacke, da hatte ich keinen Bock drauf.
Nee, aber Kakaodienst konntest du auch immer raus und du warst der Dealer und du brachst die Sachen und so. 25 Pfennig, ne? War von Tuffy, ne? Damals der Kakao oder Milch. Ich habe immer Kakao getrunken, ist ja klar.
Es waren aber komische Leute, die Milch getrunken haben.
Ja, irgendwie schon, ne?
Also immer so zwei Stück und die haben sich auch immer geschämt, dass sie Milch getrunken haben. Ja. Weil die Eltern gesagt haben, nein, du trinkst Milch.
Ich meine, das war, ja.
Entschuldigung, ganz kurze Story dazu. Einer von denen, er wird sich jetzt angesprochen fühlen, weil das ist einer meiner besten Freunde, der durfte auch kaum Raumschiff Enterprise gucken und der ist dann immer zu mir zum Spielen gekommen und hat aber dann zu meinen Eltern gesagt, können wir Fernsehen gucken? Und hat bei uns immer Raumschiff Enterprise geguckt, weil er es nicht durfte.
Ja. Ja.
Und angeblich haben wir gespielt mit.
Ja, ich bin auch immer zu Kumpels gefahren, die einen C64 hatten und ich hatte keinen.
Ich auch.
Ja klar.
Ghostbusters.
Kennst du noch Raid Over Moskau? Das war das Assi-Spiel, das alle hatten. Nee, also Kakaodienst. Dann habe ich den gemacht, aber auf dem ersten Zeugnis stand dann, und ich war total stolz drauf, sehe das, war verschriftlicht, waren ja immer nur so keine Noten in den ersten Zeugnissen. Und auf meinem ersten steht wirklich, Sven hat seinen Kakaodienst in der Regel zuverlässig gemacht. Und ich war so stolz, ich so, Mama, guck mal. Und heute weiß ich, was da stand. Ja. Und so ging das eigentlich weiter mit meiner Karriere in der Schule, die keine war. Ich war ein lausiger Schüler.
Beim WDR bist du auch der, der den Kaffee holt hier.
Ja, heute gibt es überhaupt noch Kakao und Milch, also mit den alten Hafermilch musst du auch anbieten. Du darfst ja nicht nur Kuh anbieten, du musst doch, oder?
Oh, das würde mich auch mal interessieren. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wisst ihr das?
Gibt es noch Kakaodienst? Kakao für die Kinder. Ja.
In dieser blauen, also bei uns war das so eine blaue Kiste und da waren die alle schön, aber ich fand
0,25 Liter, also das war ein Viertelliter.
Pass auf, jetzt sage ich dir, aber mein Vater, wie immer, man muss ja dann das Geld dorthin bringen, entweder hat er das mitgegeben oder ich mach das. Und dann hat er so, was kostet? Ich weiß, das sollte 25 Mark im Monat, ich sag's mal, 25 Mark. Und der hat dann einen Fuffi und dem Jungen immer zwei. Ich habe immer zwei Kakao gehabt. Ich war der Einzige, der immer zwei hat. Immer zwei. Martin, geil. Zwei. Ja. Und dann bist du irgendwas, ja, die anderen Schüler, das ist gerecht. Mein Junge kriegt hier zwei. Mein Vater ist auch mal da hingekommen.
Das war sehr prägend für dich.
Der ist auch mal so hin. Ich habe mir gesagt, boah, wir haben immer Durst. In der Gesamtschule war das so, weil wir bis 16 Uhr Unterricht hatten. Und mit einem Mal kam er da hin. Zwei Kästen Limonade hat die in die Klasse gestellt.
Ja, geil.
Die musst du mal trinken. Ja, trink dir was. Trink mal was. Das ist zum Waschen da. Die und Limonade. Und eine Kiste Cola, glaube ich, war auch mal dabei.
Ja. Meine Empfehlung war dann auch, so dann vierte Klasse, Frau Pistor, der Junge ist pfiffig, aber der ist zu verspielt. Ich glaube, also heute würde man da bestimmt sagen.
Hast du die noch, die Bewertung? Weil ich habe die, glaube ich, noch. Ich habe meine Bewertung.
Nee, der ist so ein bisschen verfusselt und ein bisschen zu verspielt. Schicken Sie den mal auf die Realschule.
Ich bringe das mal mit und lese es dann so vor, wie Sie sich das vorstellen.
Ja. Dann bin ich auf die Realschule. Ich muss rückblickend sagen, das war toll, weil das war ja früher, war das so die also Realschule Godorf war das. Da wurden ja die Leute ausgebildet für kaufmännische Berufe und ich war so hieß das ja früher dann. Ne? In die Richtung ging das. Das war ein bisschen rustikaler, zupackender, aber wenn ich die Leute heute treffe, das ist so witzig, wenn man mit denen die Kindheit verbracht hat, man erkennt sich sofort. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also ich habe eine hohe Durchlässigkeit in alle sozialen Schichten, weil ich die einfach, das ist mein Stamm. Weißt du, also ich weiß schon, wie man jetzt mit Intendanten redet und so. Ich kann das auf dem Parkett auch. Das hat der Beruf mich dann später gelehrt, aber eigentlich komme ich daher. Und da fühle ich mich auch total zugehörig. Mhm. Ich weiß nicht, das verlässt einen, glaube ich, nie. Diese Jahre, die einen so geprägt haben. Und dann habe ich da zum Beispiel von Rosenberg, ein Lehrer, das ist der Lehrer, den ich nie vergessen werde, mein Geschichtslehrer in der Realschule, der immer da rumschrie und der hatte nach dem Zweiten Weltkrieg die Frage gestellt bekommen von einem britischen Besatzungssoldaten, was wollen Sie werden, Pastor oder Lehrer? Und dann hat er gesagt, ja, dann werde ich eben Lehrer. Und so war der aber auch dann. hat da nur rumgeschrien. Aber netter Typ.
Einfach.
Ja, der hat sofort immer drei Leute waren seine Spezialisten. Und je nachdem, wie wir guten Morgen gesagt haben, ist er einer von uns direkt rausgeflogen. Ja, also das ist klar. Einer musste immer rausfliegen. Das war aber sein Spaß an dem Ganzen. Und der hat Tests schreiben lassen. Und das Notenspektrum 1 bis 6 reichte ihm nicht aus. Sondern da gab es auch mal eine 13,2, wenn es ganz schlecht war. Und das war, weißt du, solche Leute prägen einen einfach, wo du sagst, okay, so ist es. Und er hat mir in der Nachprüfung, die ich brauchte, um das Abi zu machen, übrigens in Englisch geholfen. In der mündlichen Nachprüfung hat Rosenberg da gesessen und ich kam mit irgendwelchen adverbialen Bestimmungen nicht klar. Und dann sagte er mir das so lautmalerisch vor vom Prüfungspult. Und so kam ich dann einigermaßen noch durch und konnte dann mein Abi machen, was ich dann hinterher gemacht habe. Und dann, ja, ist es dann doch irgendwie zumindest dann der Job geworden, den ich jetzt mache. Aber Schule war nochmal jetzt Schüler werden, hieße für mich wirklich das Bildungsangebot auch nutzen. Ich konnte das damals nicht.
Das ist eben genau das, was mir auch in Erinnerung wirklich ganz doll geblieben ist, dass ich zum Beispiel Englisch, ja, also ich habe Englisch einfach total unterschätzt. Ne, mein Englisch ist einfach sau schlecht heutzutage. Mhm. Und ich meine, du hast es ja geschenkt bekommen. Du bist da hingegangen und dann hat der wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag dich da einer an die Hand genommen und hat, also so wie du es in der Schule lernen kannst, kannst du das in keinem Kurs jetzt mehr lernen. Mhm. Ich habe es ja jetzt auch wieder nochmal probiert. Und weil so nebenbei, und wenn man das so, ich liebe ja heutzutage, ich liebe Sprache so sehr, aber dass ich das nicht wahrgenommen habe, das ärgert mich wirklich. Ich habe ja Englisch gehabt, habe ich kurz Französisch gehabt, dann bin ich gewechselt zu Spanisch, da war ich direkt richtig gut, ja, weil ich fand das halt sehr, sehr lustig. Und auch kurz Latein, fand ich auch lustig, aber war halt so tot für mich. Mhm.
Aber das, was man in der Schule gelernt hat, nutzt man ja trotzdem heute immer noch. Also mit Misserfolg umgehen. Also unser Beruf.
Ach so, das meinst du? Ich wollte gerade Dreisatz.
Natürlich ist man jetzt in einer anderen Lebenssituation. Man verdient sein Geld, man ist unabhängiger, man wird nicht mehr so benotet. Aber trotzdem ist man natürlich mit Misserfolg konfrontiert und da musste man ja schon als Schüler irgendwie einen Weg finden, um irgendwie weiterzukommen. Du hast ja gesagt, du hattest auch keine leichte Schulzeit, also mit Hänseln.
Genau. Nee, also bei mir ist es eher gar nicht der Misserfolg. Bei mir war es andersrum. Ich habe mir quasi mein Erfolg durch die Noten nachher geholt, weil das war eigentlich wie so ein Rettungsanker. Das habe ich aber auch heimlich getan, damit du kein Streber bist. Nee, weil, sagen wir so, für mich war die Schulzeit so ab der 7. Klasse komplett Hölle.
Spießrutenlaufen.
Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, wenn es damals schon das Internet gegeben hat und Instagram, dann wäre ich komplett zerstört gewesen. Weil da fing so ab, so Lästereien, aber ich war sehr, sehr beliebt bis zur 6. Klasse, Klassensprecher und so weiter. Dann gab es zwei neue Schüler. Der eine fing dann an, über mich abzulästern und so. Und ich war damals, das hört sich total doof an, aber ich bin so erzogen, ich bin immer total nett gewesen. Ich war einfach total nett. Ich habe mich mit keinem geprügelt oder sonst irgendwas. Wenn einer ein Problem hat, habe ich dem geholfen. Ich habe im Unterricht mitgemacht. Mhm. Ich hatte Spaß gehabt. Ich habe Fußball mitgespielt und so. Und es gab keinen Grund. Aber damals war es anscheinend, hat es wohl Spaß gemacht. Man sucht sich ein Opfer. Und das war ich wohl damals. Ich fing an mit Fahrradfahren, so mit Radsport. Und ich habe sehr viele Pickel gehabt. Und da hatten sie einen Hebel. Und da wurde darüber abgelästert. Und das hat mich wirklich zerstört. Ich bin auch immer stiller geworden. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber ich habe einfach keinen Ton mehr geredet. Und deswegen sind meine Noten ganz, ganz doll abgestürzt in der 7. Klasse. Anfang 8. auch. Und die Lehrer wurden dann einem
voll beklemmt,
ganz schlimm. Deswegen, also Thema Mobbing, also wenn ich das so mitkriege, Mobbing ist wirklich richtig, richtig schlimm.
Bodyshaming, Mobbing, alles was in die Richtung geht.
Und ich habe auch wirklich, das weiß ich heute noch, das ist mein sehr ernstes Thema, aber da auch schon drüber nachgedacht, dass ich das so nicht aushalte und ich muss da irgendwas tun, was man nicht tun sollte.
Du hattest Selbstmordgedanken?
Ja, als Jugendlicher. Es ist so. Kann man ja auch drüber reden.
Ja, klar. Aber dann hast du gesagt, deine Flucht waren dann gute Noten. Weil in der Klassengemeinschaft und so auf den so in der Pause und so war erstmal nichts zu gewinnen für dich.
Der Hebel war Sport. ich bin durch einen Zufall, weil ich komme ja aus einem sehr bescheidenen Verhältnissen und mit einmal habe ich gesehen, dass was bei uns Leute mit einem tollen Rennrad durch die Gegend gefahren sind. Und ich war halt immer schon als Kind, mich haben Rennräder immer schon fasziniert. Es war aber so finanziell irgendwie nicht machbar. So, und dann habe ich ja gesehen, das waren aber richtige Rennräder mit den dünnen Reifen und ohne Schutzblech, also so wie sie in Köln-Ehrenfeld und in den Hipstern gerade angesagt waren. Und das war damals nicht selbstverständlich, ne? Also dass man so ein richtiges Rennrad gesehen hat. Und dann hat ein Kollege da in der Schule gesagt, ja, hier ist ein Schulradsportverein. Und der hat mich dann mal mitgenommen und der hat gesagt, ja, wenn man da, dann kriegt man ein Fahrrad. Das kann man auch mit nach Hause nehmen. Das ist dann dein Fahrrad. Das ist ein Förderprogramm, kriegt man ein Fahrrad. Und ich wollte nur so ein Fahrrad haben. Und ich gesagt, okay, fahr ich 2-3 Mal zum Training mit. Und dann, was ich natürlich heute weiß, die haben einen immer getestet. Dann sind die immer schneller gefahren und dann wurden es immer weniger und ich war dann neben dem Trainer alleine. Und dann sind wir gefahren und dann, keine Ahnung, dann man, Sprinten, ich war damals schon ziemlich massiv.
Also ganz gute Oberschenkel.
Ja, also war einfach auch gut im Futter, jetzt nicht wirklich fett, aber einfach massiv. Mhm. Und ich war ziemlich gut im Sprint, weil ich dachte, ich muss ja einfach nur fest in die Pedale treten und am Rad ziehen und so, und damit du die Energie halt drüber. Ich habe das so mathematisch, ich habe mir das so ausgedacht. Ja klar, Hebelwirkung gleich so und so. Ich muss kurz machen, ich habe mir darüber sehr viel Selbstbewusstsein geholt, weil
du warst direkt richtig gut.
Schnell, und dann bist du auch in so eine Talentfördergruppe gekommen, Leistungssport, Gedöns und so weiter. Und habe mir dadurch aber auch andere Freunde außerhalb der Schule. Mhm. Sozusagen klar gemacht und habe dann festgestellt, dass so 1-2 im Jahrgang, die auch gemobbt worden sind, auch nebenbei was anderes. Der eine war sehr, sehr gut im Rudern, der nächste war wirklich sehr gut in Informatik. Mhm. Und so hat sich das im Abi-Jahrgang, so der Club der Aussätzigen, das wurden immer mehr. Und wir hatten halt den Vorteil, da war der Leistungsdruck natürlich höher. Die ganzen anderen sind da nach und nach von der Schule gegangen, weil sie die Noten gar nicht halten konnten. Und dann bist du zwar nicht mehr der Coole vom Pausenhof, aber du bist halt gut durch die Schule. Du musst es auch nicht mehr verstecken, dass du gut bist.
Und du lernst das fürs Leben.
Ja, nee, du hast
das. Glaubst du nicht, dass du das anlegst in deinem Charakter? Dass du sagst, okay.
Klar, weil es ja danach immer wieder so gekommen ist, ne? Also, weiß ich nicht. Also gerade jetzt, ich rede jetzt mal von der Schauspielschulzeit, die war ja ähnlich. Ja. Weil, oder auch, dass man eine Ausgrenzung hat, nur weil ich in diesem Stadtviertel groß geworden bin, was als schwierig galt. Da habe ich eine Freundin gehabt, deren Eltern waren sehr wohlhabend. Heute denke ich mir, wie wohlhabend.
Gott. Völlig egal, ja.
Völlig egal. Aber die fanden mich dann auch ganz nett, aber dann haben die gehört, wo ich herkomme. Und dann ist der Vater mit mir ums Haus gegangen und hat gesagt, wir wollen nicht, dass du mit meiner Tochter zusammen bist. Ja, die Nachbarn reden schon. Das werde ich nie vergessen. Die haben wirklich alles dafür getan, so eklig zu mir zu sein, und haben so viel Druck auf sie ausgeübt, dass sie keinen Bock hatten, dass ich mit der zusammen bin.
Furchtbar.
Ja, furchtbar.
Wirklich furchtbar.
So, aber dann auch damit, und das entweder zerstört dich das als Jugendliche, und ich weiß noch, dass mich das immer wieder, also es ist eigentlich peinlich, so, dass mich das so in die Musikwelt, ne, dann habe ich mir die passenden Lieder, ich weiß noch, die Ärzte, also dieser ganz banale Song.
Die holen dich dann ab, ne?
Die Ärzte holen dich dann ab, ne? Die mit dem Song
Zu spät.
Genau.
Zu spät war, glaube ich,
hat eines Tages werde ich mich rächen, ich werde
die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her.
Genau.
Dann tut es dir leid, aber dann will ich dich nicht mehr. Zu spät. Ja, wer hat das nicht gesungen? Ich habe die Ärzte für das Lied geliebt.
So, und da sind eben das Wichtige, sind halt, wenn du gute Freunde hast, den ich heute bis heute noch, sind das mit meine besten Freunde, oder sind meine besten Freunde. Die sind Gott sei Dank auch immer noch mal im Privatwelt. Das ist der wahre Luxus. Du kannst noch so viel Kohle haben, aber wenn du richtig gute Freunde, die mit dir durch, das heißt doch nicht mal, dass du jede Woche mit denen Kontakt hast, aber wo so die dich auf einen ganz anderen Level bringen, dann ist eh alles Latte.
Aber dieser Moment, also wo der Vater da mit dir spricht.
Aber diese Ablehnung habe ich nicht nur einmal gehabt. Ich weiß noch, an der Schauspielschule war das auch so. Du hast eine sehr intensive Zeit, weil wir waren nur 8 Leute. Mit 8 Leuten haben wir den Jahrgang angefangen und haben nur mit 4 Leuten einen Abschluss gemacht, weil das war sehr elitär. Und da hat damals die Schauspiellehrerin uns alle aus, es war eine große deutsche Schauspielerin, Name sage ich jetzt extra nicht, was ist egal. Und die hat uns so ausgefragt, ja, was macht dein Vater? Und bei mir im Jahrgang war das so, wir waren 4 Jungs. Von dem einen, der war, glaube ich, in Frankreich Botschafter, keine Ahnung was. Bei dem anderen war es so, ja, ein hohes Tier bei Siemens. Bei dem nächsten, ja, der ist selbstständig, der hat eine ganz große Firma hier in Hamburg. Und du, ja, ich bin Arbeiterkind. Ich bin so ganz offen, bla bla. Und so hat die mich ja auch die ganze Zeit behandelt. Also war so ganz totale Ausgrenzung so ein bisschen. Geh du mal Kaffee und hör, mein Auto ist nicht geparkt, geh das Auto mal umparken und so. Während die sich mit den anderen über den intellektuellen Kram unterhalten.
Aber
dafür hat er gesagt, du kannst Brecht, also du bist echt, du bist der Brecht, du spielst, du bist also kein...
Das sozialkritische...
Das könnt ihr nicht, was der Martin kann.
Das Leiden der Arbeiterklasse kann der Martin.
Der Martin hat das in sich.
Ja, ja.
So. Der weiß ja nicht, wie das ist mit Reichtum.
Aber das, also du, mir kommt gerade ein Gedanke, weil ich habe, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, ne, ich habe ja dann doch mein Abi gemacht und muss sagen, die Lust am Formulieren, an der freien Rede, an auf Bühnen gehen und so, die kommt auch aus der Schule. Also ich sag mal, unsere Abi-Abschlussfeier haben wir ein Trio gegründet und dann sprangen wir auf die Bühne und haben da was gespielt. Wussten eigentlich gar nicht, was wir spielen, aber wir fanden es irgendwie cool, zu performen und Musik zu machen und überhaupt, also diskutieren. Also das habe ich da schon sehr wertgeschätzt. Also das, was dann der Raucherecke abging und so, hat mich für das Leben schon weitergebracht, würde ich sagen. Also die Schule als Institution, weiß ich jetzt nicht. Aber heute, weißt du, welcher Gedanke mich total glücklich macht? Und das kommt vielleicht aus dieser Zeit, dass ich total fein damit bin, dass ich ganz viele Dinge auch nicht kann.
Ja, natürlich.
Nein, egal. Guck dir im Handy irgendwelche Social Media Clips an. Alles wird so, Selbstoptimierung ist ja das Thema. Alles zu können eigentlich. Egal was. Garten, Haus,
Kochen.
Wohlstand, Kochen, zuhören.
Ich bin gerade bei The Taste rausgeflogen.
Jetzt auch mal sinnlich sein und vielleicht mal wieder verrückt und ja, weißt du? Und mich macht's echt glücklich, dass ich eigentlich kaum Sachen wirklich gut kann. Die paar Sachen, die habe ich dann irgendwo getroffen, glaube ich. Aber die meisten, da bin ich ganz entspannt.
Weißt du, was ich dachte? Ich habe dazu einen Spruch tatsächlich kreiert. Ich kann nichts wirklich gut, dafür eine Menge.
Ja.
Das ist so. Das ist, ich bin wie so ein Schweizer Taschenmesser. Ich habe für alles, da ist eine Säge dabei, aber natürlich kannst du damit keinen Wald umhauen. Aber für einen Notfall reicht's. Aber wenn ich meine Brille auf habe, habe ich eine Lupe.
Aber direkt daneben parkt ja sowas wie, ich habe Komplexe. Weißt du, was ich meine? Ja. Das, was du eben beschrieben hast, da würde man ja auch, die Nachfrage wäre, das nährt ja ganz schön Komplexe, die man ein ganzes Leben lang mit sich mitschleppt. Was weiß ich, mit dem Lesen, mit der Rechtschreibung, mit Ausgrenzung, mit Ablehnung und ich weiß nicht was, dass man so, wo bin ich eigentlich zu Hause, wo komme ich denn eigentlich hier irgendwo mal an, ne? Das wäre ja dann, würde man das Komplexe zuordnen. Ich könnte alle Komplexe dieser Welt haben, an schlechten Tagen habe ich die auch, ne? Aber an einem guten Tag sehe ich die Komplexe nicht so, sondern habe Frieden mit Dingen, die ich eben nicht kann, aber einige kann ich ja dann schon. Also es ist ja eher die Frage aus der Schule heraus, was für eine Selbstwahrnehmung habe ich?
Sag mal,
oder liege ich da jetzt falsch?
Nee, du liegst überhaupt, nee, weil ich guck mal, aus unseren Stories, die wir doch jetzt erzählen,
ja,
geht ja ganz klar für uns so ein kleines Fazit, das höre ich ja bei dir auch raus, ne? Wir waren ja nicht in jedem Fach besonders gut oder wir haben da auch Niederlagen. Ich hatte persönlich, ne, so.
Ich habe Mathe, Physik, Leistung gewählt, ich Vollidiot.
Also da kann man dich nur.
Ja, und ich war okay, ein halbes Jahr in Amerika.
Es kommt sehr gut bei den Ladies an.
Ja, super, super. Wir waren ohne Ladies im Mathe und im Physik-LK. Wirklich kein einziges Mädel im Physik-LK. Ist so? Ja, Mario, was guckst du so vielsilbig?
Ja, ist so. Lass mal raten, was waren meine Leistungsfächer? Rate mal.
Sport?
Ja.
Bei Gesamtschule Sport und Erziehungswissenschaften?
Ich, Erziehungswissenschaften. Das schlechteste Vorbild der Welt.
Okay, aber Sport war schon mal, so, ein Punkt habe ich. Und das
ich habe jetzt schon wieder gemeckert gehabt, weil Fahrrad fahre ohne Helm, ey, in der Kita. Ich bin ein schlechtes Vorbild.
Deutsch, eine Gesellschaftswissenschaft?
Nein.
Musik?
Oh, das wäre Musik auch wieder gnadenlos. Ey, das war aber.
Du kannst gut singen, ne?
Liebste Grüße an meinen Musiklehrer, weil ich habe Musik geliebt. Ich war auch mit der Einzige, der immer da war. Und ich musste diese beiden Stöcke in die Hand nehmen und immer klack machen. Das war das Einzige, was ich machen durfte. Alle durften singen, alle durften an die Trommel, alles Dings. Klack. Und weil er immer so, Martin, du weißt, da hat immer noch Rollen ins R. Und ich hab den mal wieder getroffen, dann habe ich ihn mal eingeladen zu einer Show. Und er kam, und dann hat er sich entschuldigt hinterher, das weiß ich noch. Und das war, oder ich habe mit meinem Kumpel Johannes, wir waren ja Punker, und wir wollten halt unbedingt Musik machen. Und da haben wir mal so einen Text geschrieben, so. Da haben wir mal so einen Anti-Nazi-Song geschrieben und den hat dann ein Musiklehrer, den haben wir dann verloren in diesem Musikraum. Wir hatten den Scheiß hier geschrieben und so, oh, da haben wir voll Ärger bekommen und weil der so ein bisschen in der anderen Richtung unterwegs war.
Dein zweiter Leistungskurs?
Bio.
Bio, Sportbio.
Ja. Und da war ich komischerweise, es lag aber auch, liebste Grüße, ich hatte ja mehrere Biolehrer, aber mein Biolehrer, ich finde immer schwierig, wenn man Namen erwähnt, aber den nehme ich gerne, Herr Wolf, der hat eine Atmosphäre geschafft, also unbewusst, das war so ein herrlich normaler, netter Typ. Nur als kleines Beispiel, es ist wirklich passiert, der kam morgens zu spät, wir waren auch nur 8 Leute in diesem Kurs, im Abi-Jahrgang so, und das war der, oder das war ganz bunt gemixter Haufen, ne? Da war so ein Mädel, aber er hat gesagt, da war so einer mit Lederkoffer dabei, weißt du, wo der weiß, der wird Arzt, dann so ganz schlauer, ne? Dann war da so ein Sporttyp dabei, da war dann Laberhannes wie ich dabei. Also es war ganz komisch, die nie zueinander gefunden haben, aber wir hatten die schönste Abschlussfahrt der Welt, weil wir alle so unterschiedlich waren. Aber dann kam der Lehrer rein, ja Mensch, ich bin einfach zu spät. Und da war der Klugscheiß den ersten, ja wieso, ja ich war hier auf der A40, bin wieder im Stau gewesen, niemals. Doch, wir fahren jetzt auf die Autobahn. Dann sind wir alle ins Auto, also nicht alle.
Wie hat er gemacht oder was?
Dann sind wir in die Autobahn und haben uns 2 Stunden im Stau gehalten, weil er wollte uns zeigen. Er sagt, da hat er während der Fahrt immer, das dürft ihr aber niemandem erzählen, ich kriege hier voll Ärger.
Geil.
Und der war aber so, der hat dann immer viel erzählt und dann zum Schluss immer die Tafel aufgemacht und das müsst ihr bitte die letzten 10 Minuten abschreiben, weil er wollte immer, dass man aus seinem Unterricht rausging, dass man später ein Buch hat, mit dem man sich vorbereiten konnte. Er wollte nicht, dass man mitschreibt. Er hat gesagt, hört mir zu, lasst uns drüber reden, bitte, und wer was anderes im Kopf hat, der soll das gerne machen, aber bitte zum Schluss immer das abschreiben, was ich euch fein sauber hier hingeschrieben habe, damit ihr hinterher, wenn ihr euch aufs Abi vorbereitet könnt, geht bitte dann die Unterlagen vor. Und er war immer sehr, ja, also, um jetzt nochmal aufs Abi zurückzukommen, es gibt ja so Sachen wie Photosynthese und so, ne? Da sollte man sich im Sommer sollte man sich darüber nicht, du wusstest ganz genau, okay. Alles gar nicht. Und er war halt einfach auch richtig cool. Und jetzt kann ich die Story, bitte letzte Story dazu. Da war ein Mädel dabei und die stand auf der Kippe. Und ich wusste, ich bin gut. Aufgabe 1, 2 und 3. Und jede Aufgabe sollte man auf ein extra Blatt schreiben, ne, mit Rand. Ich habe es geschrieben und sie, da habe ich ihr mein komplettes Blatt gegeben, damit die abschreiben konnte. Ja. Das waren so die Vorprüfungen vom Abi. Und dann ist sie auf Toilette gegangen, weil Raucherin, ja, muss man auf Toilette. Und der immer so, ja, aber wenn du rauchen gehst, bitte dann bla. Weil er hat gesagt, ich weiß ja eh, dass du rauchst. Kam die wieder und dann hat die irgendwie ihre Tasche über. Ich so, Und ich muss aber auch auf Toilette. Ja, du weißt ja, wenn jetzt einer den Raum verlassen hat, Entschuldigung, die ist, ja okay, von der kannst du dir ja keine, du darfst auf Toilette. Bist du denn, wo ist mein Blatt? Das hab ich weggeschmissen. Ich so, bist du blöd, wo ist mein Blatt? Das war so unleserlich geschrieben. Ich dachte, das wäre ein Schmierzettel. Ich sag, nee, das war meine Aufgabe. Dann hab ich das, und es war Zeit, warum? Ich musste rein. Ja, dann abgeben. Ich hatte komplette 2 nicht. Pass auf, jetzt kommt's. So ist mal der Typ. Hoffentlich hört er das jetzt nicht. Irgendwann, ich dachte so, okay, das war's jetzt, ne? Weil dann kommt der, sagt der Martin, bleibst du mal nach der Stunde da, wir müssen mal kurz reden. Deine komplette 2 fehlt, Aufgabe 2. Ich so, ja, Du sag mal, was hast du denn da ungefähr geschrieben? Und ich habe immer gesagt, ja, das habe ich geschrieben, das. Ja, ich muss dir sagen, also mein Kind spielt ja ab und zu mal bei mir im Arbeitszimmer und vielleicht nicht auszuschließen, dass es mein Kind irgendwie verschlammt hat. Wir müssen jetzt irgendwie einen Deal finden. Ich würde sagen, du hast doch kannst du mit einer 2 plus reden und mit einer 2 leben? Und ich so, ja, du hältst die Fresse, ich halt die Fresse.
Ach, ja, mega. Nee, ja, so geht's auch. Das nennt man die kölsche Lösung.
Und die ist aber weitergekommen dadurch.
Ja. Geile Geschichte. Das ist die kölsche Lösung, ne?
Die kölsche Lösung, du hältst deine Schnauze, ich halt nicht.
Ja, für mich war irgendwie auch nochmal ein schöner Moment, dass damit ist dann Schule für mich auch abgeschlossen. Jeder hat so seine Schulgeschichte. Gibt Leute, die...
Tausende.
Ihr da draußen auch? Bestimmt. Ganz, ganz interessante. Ich hatte dann auch mal einen Auftritt und einer schrieb mich immer an mit Sorgen rund um den ersten FC Köln, weil der hatte dann immer Radio gehört. Das ist ja die Generation, die, was sagst du denn dazu? Und so. Dann wurde da immer mehr draußen. Auf einmal zu einem Auftritt kam ein großer Teil des Lehrerkollegiums dann von der Realschule zu so einem Auftritt. Das war ein schöner Moment, wo ich dachte, ja Leute, es gibt so viele, viele Wege und dass wir irgendwie da noch verbunden sind, das war ein schöner Moment, da nochmal vor denen aufzutreten, weil das letzte Mal war ich dann 1988 da, bei so einer Abschlussveranstaltung, da gibt's sogar Fotos, hatte ich meine Haare hochtupiert und alles so, no future, bla, ja, ich weiß, du glaubst es gar nicht, aber ich hatte Haare und ich habe sie blondiert und hochgestellt und Schule war mir scheißegal und das war sozusagen mein letzter Schritt in diese Schule und dann die nochmal auf einem anderen Plateau zu treffen, war nochmal, ehrlich gesagt, ganz schön.
Ich war noch nie beim, Treffen. Ich war,
ist komisch.
Ich habe 93 Abi gemacht. Ich war noch nie. Ich war noch
Leute, die schon nicht mehr leben. Das ist ja auch so.
Ja, also ich war von vor zwei Wochen eine Beerdigung tatsächlich auch von einer sehr dramatisch.
Ja.
Das geht. Das nimmt einen mit.
Das nimmt einen total mit. Total. Und so die coolen Kiffer, die drauf hängen geblieben sind, das sind dann schon echt so. Ja, gibt echt. Das sind dann Lebenslinien, ne? Wege, ne? Und Nerds von früher sind auf einmal total cool. Also es ist Wahnsinn, wie die Leute sich entwickeln.
Aber ja, einer ist von meinem Abi-Jahrgang, der hat ein Hotel eröffnet im Nepal.
Nee.
Also ein Luxushotel. Und ich bin total beeindruckt. Ist auch so ein herzensguter Mensch gewesen. Das weiß ich noch. Mit dem hatte ich zusammen Sportleistung. Und so. Aber sag mal, eine Frage interessiert mich. Rückblickend. Lehrer, ne? Mhm. Komischerweise haben mich die Lehrer weitergebracht, die entweder wie dieser Herr Wolf, ich sag mal Herr heute, und der hat mir damals das Boudou angeboten, ich hab mal Herr Wolf zu dem gesagt, der war nett, aber der hat halt auch ganz klar seinen Stoff so durchgebracht, wie in der Uni, so ein bisschen wie bei einer Vorlesung. Aber gerade auch die strengen Lehrer, wo ich ganz klar wusste, ich musste vorbereitet sein, ich musste Hausaufgaben gemacht haben, die haben mich jetzt eher weitergebracht als diese Kumpeltypen. Mhm. Wo ich immer dachte so, weil nachher, was blieb nachher? Ich hatte zwar eine lustige Zeit, aber die Note hätte vielleicht ein bisschen besser sein müssen, weil mir keiner verbal in den Hintern getreten hat.
Ja, ja, für mich war es auch so. Herr von Rosenberg, es ist einfach
bei der Geschichtslehrer. Bei mir war es Herr Kotthaus.
Ja.
Der Kotthaus war immer im Anzug da. Mhm. Und ich weiß noch, in der ersten Stunde waren vorne, der war stellvertretender Schulleiter. Und da waren Leute am Kippeln mit den Stühlen. Und er sagt, und dann nennt man den 750 D-Mark. Das bezahlen nicht Sie. Er hat uns gesiezt auch in der 7., 8.
Echt?
Klasse, ja. Und er immer, also kann man jetzt hier nicht sehen, beim Podcast, aber immer, und dann, und dann war natürlich ein paar dabei. Sie bleiben hinterher bitte eine Stunde da. Und die mussten die Stühle zweimal rauf und runter stellen. Und dann wir hatten ja immer so ein paar Klugscheißer. Ich habe meinen Vater gefragt, Sie dürfen das nicht. Sie dürfen nicht das. Und sage ich, ja, gerne, ich bin der stellvertretende Schüler. Dann darf dein Vater gerne mal kommen. Wir können ja gerne mal auch über deine Noten reden. Ja, ich habe ja nur gesagt. Ja, vielleicht sagst du nicht, so machst du einfach das, was ich sage. Ja. Der war sehr streng, aber ja. Der war halt, weißt du, was der konnte? Du musstest vorbereitet sein, weil ich nehme jede Stunde irgendeinen dran und der sagen muss, was wir in der letzten Stunde hatten und den teste ich. Mhm. Und das ist eure Hauptnote.
Ja.
Und so waren alle immer so vorher geguckt.
Ja, ja.
Und dann war der aber so gerecht, dann der hat halt auch die ganz klar nicht so richtig gut waren in der Schule. Stell dich mal hin, sag mal, das Licht, der war Physiklehrer, ne? Das Licht bricht er jetzt, bricht das Licht nach oben oder nach unten? Nach unten, nach oben, richtig, super.
Hatte
immer motiviert, immer leben lassen, immer. Es haben nur die keine gute Note bekommen, die nicht hingegangen sind oder ihn genervt haben oder so. Und er hat dann auch ganz klar angesprochen,
ja.
die einfach nur da sind, werden immer in ausreichendem Weise. Ich will, dass ihr was fürs Leben mitkriegt. Seid aber einfach da. Seid da. Macht Hausaufgaben, die müssen nicht richtig sein. Es geht nicht darum, ob sie richtig sind, sondern macht sie, damit ich weiß, ihr habt euch wenigstens mit. Ihr müsst keine Physiker sein. Und da hat Physik Spaß gemacht. Physik hat Spaß.
Ja.
Chemie war so ein komisches Ding. So.
Ja, nee, bei mir war es, also von Rosenberg, er hatte die Anmutung eines flotten Admirals, ja, und ich bin permanent untergegangen, aber er hat mir immer wieder einen Rettungsring zugeworfen und es gab klare Regeln, klare, kernige Ansprache und ich würde sagen, das, was ich am ehesten mitgenommen habe von ihm war, seine Lebensgeschichte. Ich hatte es eben erzählt, wirst du Pastor oder Lehrer, wurde dann Lehrer und ist dann, ja, mit seiner einprägsamen Stimme, die war immer sehr laut gesprochen und so.
Ich kann die heute noch alle nachmachen.
Ja, total. Und er hatte vor allem Humor in dem Ganzen. Er hatte diesen, weißt du, dieses bisschen Humor auch reingebracht in das Ganze. Und da, so die Mischung aus Strenge und Humor war für mich etwas, wo ich dachte, yo, das finde ich cool. Also es gibt Regeln, alles klar, in dem Korridor sind wir, aber es gibt auch immer so einen Spaltbreitplatz für Humor.
Absolut. Absolut. Mein Rettungsanker war immer, dass ich die dann, meinen Humor dann halt auch. Ich habe mein Abi-Buch wieder gefunden von 93 Und dann steht bei mir, sollten die anderen Schüler drin reinschreiben, was auch sonst mal wird. Er wird mal Moderator von RTL3. Und alle ganzen Sprüche, hören Sie, entschuldigen Sie, Herr Kotthaus, Sie sind gerade nicht in meiner Umlaufbahn. Wenn ich Sie wäre, wäre ich doch lieber ich. Das sind die ganzen Sprüche.
Da schon?
Ja, ja. Ach, cool. Ich konnte halt lustig sein, aber ich habe halt auch gute Noten gehabt. Mhm. Und das ist mir auch eine große Schnauze. Und die verprügeln wollte mich auch keiner mehr, weil die wussten, ich konnte mich wehren, weil ich auch damals schon geboxt habe. Und deswegen hatte ich eine schöne Abi-Zeit.
Das war dann gut. Mittelstufe war Horror und
das,
Abi.
Gott sei Dank war das. Ich bin eine Zeit lang auch immer wieder von der Schule eingeladen worden, ob man vor Schülern sprechen möchte und so. Dann habe ich einen Kumpel mitgehabt, der ist Arzt geworden und ein Kumpel, ein Türke, ich sage extra Türke, weil er für ihn war das dieses, er wollte unbedingt, das war unser Ding. Wir sind also gerade wenn ich bin ja mit dem Immigrationshintergrund, bin ich ja groß geworden, ja? Also mit dem Wahrhaftigen. Ich selber habe keinen, aber also in unserer Schule, glaube ich, waren 1800 Schüler und 74 Nationen. Und wenn du dann selbstverständlich damit groß wirst, ich konnte Türkisch, ich konnte Italienisch, Polnisch, die wichtigsten, beim Fußball sowieso die wichtigsten Ausdrücke, gell, tschüss, juck. Und wir sind dann immer in die Schulklassen gegangen und haben einfach mit den Schülern geredet. Was ist denn das Wichtige? Und der hat dann immer mit den Jungs immer gesagt, hört auf mit dem ganzen Gelaber, hört auf, nee, ich bin nur, weil ich ein, nee, laber nicht. Hier, das ist eure Chance. Rafft das oder rafft nicht? Hinterher interessiert keinen, der konnte mich nicht lernen. Nein, machst du selber was draus. Musst du selber wissen.
Ja.
Wo sind denn eure Streber hier? Ja, und der da. Ja, ja. Noch 2 Jahre, dann kannst du dein Leben genießen. Mhm. Zieh einfach durch, Junge.
Ja.
Und das vor den anderen Schülern.
Ja.
Hier, der groß Maul fährt. Der groß, das große Maul hat hier nachher. Ne? Mhm. Den hast du in einem Amt bei dir sitzen.
Ja. Schule, Hosen runter. Ich habe ein Abi von 2,6 gemacht. Am Ende. Du? Na komm!
Ich trau mich nicht.
Stand die 1 vorne?
Ja.
1,4?
2,0.
2,0 hast du?
Ja, ich bin aber noch extra in die Nachprüfung gegangen und alle waren sauer, damit ich noch die 0.
Also hast du wirklich 2,0 gemacht, oder?
Ja,
gut.
Ja, und ich bin extra in die Nachprüfung, weil ich wollte die 0 unbedingt haben. Und ich den Comment, weil du ja eben gesagt hast, bei der mündlichen Nachprüfung wurde ja geholfen. Und mein Deutschlehrer damals irgendwie gesagt, so, weil ich ja so viel rede immer und es ging um irgendwelche Erläuterungen von Büchern, die ich nie gelesen habe. Ich habe kein Buch gelesen, aber es ging darum, die Leiden des jungen Wehs, werde ich nie vergessen. Und ich habe gelabert und gelabert, so wie heute, gelabert. Und irgendwann sagt er, ja, im Namen des Kollegiums sage ich, klemm nur halt die Fresse, geh raus.
Hast du eine 1 bekommen dann, oder was?
Ich habe eine 1 gekriegt, weil ich auch so geantwortet war, ganz selbstsicher, ich war so richtig selbstsicher, auch so tolle Freundin damals und Leistungssport und voller Adrenalin und weiß ich nicht sein.
Ja, geil.
Einfach alles geil und braun gebrannt. Und ich sag, weißt du, wenn Lehrer sagt, wie war das denn so? Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist eine witzige Geschichte. Muss ich ihn mal kurz weiter ausholen? So habe ich dann geantwortet.
Ja, das ist die beste Taktik überhaupt. Auf einen neuen, wenn du nicht mehr weiter weißt, stell dir selber dann die Frage.
Ich zerstöre dich aber jetzt mit einer Hintergrundinformation, die ganzen anderen Leute nicht haben, weil du hast ja auch mal eine Abschlussfahrt gemacht. Und da ist mir eine Story zu Ohren gekommen, die hat was mit einem Tablett zu tun. Und zwar nicht mit einem Tablet, sondern mit einem Tablett von einem Restaurant.
Ach komm, nee.
Doch. Und mit einer Abschlussfahrt.
Ja.
Und Herr Pistor hat was gemacht damit.
Woher weißt du das?
Jörg Klaas, der Name ist nicht geändert an der Stelle, möchte gerne anonym bleiben, mein bester Freund, war mit dir zusammen.
Wir haben Abi gemacht. Ich habe ihn bewundert, wir waren beide so schlecht im Französisch, aber er hat trotzdem es geschafft, glaube ich, eine 3 mündlich zu bekommen, weil er dann immer irgendwas erzählt hat, aber es klang nach Französisch und die Lehrerin hat sich immer kaputt gelacht und er hat immer so eine Gnaden-3 bekommen. Was für ein geiler Typ, Jörg Klaasen. Wir hatten eine Skifahrt. Er konnte, glaube ich, nicht Skifahren. Ich konnte es gut, aber dann war wenig Schnee und dann war der Gag da. Okay, komm, wir fahren mit dem Lift mal ganz hoch zur Bergstation mit dem Tablett.
Saalbach-Hinterglemm.
Wir nehmen so, kennst du diese Pressholz-Tabletts?
Klar.
Und jetzt stell dir vor, auf Schnee rutschen die wie Sau. Ja? Und dann habe ich gesagt, komm Jörg, machen wir. Fahren wir also wirklich Saalbach-Hinterglemm mit der Gondel hoch und dann haben wir 2 Tabletts gehabt. Dann habe ich gesagt, komm, ich fahr mal vor. Und da war so eine Welle, so eine Schneewelle, also wo man wusste, es ist ein Sprung, danach geht's ja weiter. Und ich setz mich auf das Tablett und es wurde sehr schnell. Ne? Und ich bin da runtergefahren und spring auch über diese Welle rüber.
Stopp, darf ich kurz einhaken aus der Sicht von Jörg? Pass auf, da ist der da runtergefahren und er wurde sehr schnell und da ging er in diese Senke. 21, 22 und es flog nur noch, du hast das Tablett weiter, aber du hast ihn nicht mehr gesehen. Und nur noch ein Schrei gehört.
Ja, ich war bestimmt 30, 40 Sachen schnell mit dem Tablett in der Luft. Und dann war es eben damals schon nicht viel Schnee da. Hinter dieser Welle war nur noch Geröll. Ich in der Luft, Tablett weggeworfen und bin auf dem Arsch, ja, auf dem Geröll gelandet. Und dann bin ich wirklich den Arsch aufgerissen. Die ganze Hose war nicht mehr da. Das heißt, ich hatte nur einen Stand am Berg mit einem sehr zerschrammten, blanken Poppes. Jörg hat sich besickt vor Lachen.
Ja, natürlich.
Das Tablett war im Arsch. Und ich wäre, ja klar, und dann hinterher ich wirklich Steinchen aus meinem Gesäß rausmachen lassen.
Was hast du deiner Mutter erzählt? Deine Eltern sind nach Hause gekommen.
Die haben sich nicht gewundert. So war meine Kindheit. Das war einfach so, ja, das war dann, nee, das, ich habe nichts erzählt. Aber die Hose war natürlich weg. Also sie war, löste sich auf in diesem Moment. Ja, das war eben auch Abi, ey. Ja. Crazy. Lange her. Jörg, ich will ihn mal wieder sehen. Machen wir mal. Das war die Keimratgeber, die aktuelle Folge. Mario.
Amüs Göll aus der Küche.
Ja, genau. Unser heutiges Amüs Göll. Mhm. Und zwar die Lea aus Düsseldorf würde gerne wissen, wie ihr zum Thema Selbstoptimierung steht. Also dieses ständige Gefühl, sich selbst verbessern zu müssen. Siehst du ja mittlerweile auch überall in den Socials, Effizienz hier, Transformation da.
Ja.
Spannend ist aber auch, rund 70% der Menschen versuchen tatsächlich, sich kontinuierlich zu optimieren. Aber ein großer Teil sagt gleichzeitig, dass sie das eher stresst, als dass sie das wirklich glücklicher oder entspannter macht.
Da hätte ich eine Antwort, hätte ich da drauf, glaube ich, die ziemlich wuchtig ist. Aber meine Mutter hat mir gesagt, in ihren letzten Jahren, irgendwie, wo es einfach nicht darum, um die Fragestellung ging, in 2 Jahren, in 3 Jahren, sondern einfach, da hat sie gesagt, und das stimmt, und das ist egal, in welchem Alter, Leben ist jetzt. Leben ist jetzt. Und wenn ich jetzt irgendwie in diesem Moment etwas Gutes für mich haben kann, dann sollte ich das machen. Also das, was du da beschreibst, impliziert ja immer, ich muss etwas tun, um etwas zu erreichen. Weißt du? Und ich glaube da, ich für mich versuche anders zu leben, sagen wir es mal so. Ich versuche nicht so zu leben, na klar, weiß ich, es gibt gewisse Dinge, die ich mache und dann bin ich glücklich. Also wenn ich angeln gehe in Schweden, dann bin ich glücklich. Dann geht es mir aber nicht darum, irgendwie einen Fisch zu fangen, wenn der beißt, hurra, wenn er nicht beißt, hatte ich einen schönen Abend auf dem See. Ich weiß schon so, ne? Aber dieses krampfhafte, ich muss mein Ding verändern, mein Mindset und so, und erst dann bin ich glücklich. Das finde ich anstrengend. Und deswegen finde ich, dieses Leben ist jetzt, ist eigentlich ein ziemlich einfaches Ding, was aber bei mir zumindest funktioniert.
Ich höre euch zu und denke die ganze Zeit, was könntest du jetzt sagen? Weil ich schon wieder mal feststelle, bei so einer Frage, lebe ich mein Leben eigentlich noch? Habe ich überhaupt Zeit, darüber nachzudenken, dass ich mein Mindset überhaupt erweitern müsste? Und meine Antwort ist ja. Und ich muss dringend was an meinem Leben ändern. Das weiß ich jetzt. Hätte ich früher nie so geantwortet, weil ich immer gesagt habe, nee, ist doch alles klasse. Und gleichzeitig auf die Uhr gucken und hier, ich muss gucken, dass ich das und das noch mache. Aber jetzt so, wo ich so merke, so, oh, warte mal, Zeit ist ja nicht unendlich. Ich habe mich früher mit so tollen Dingen beschäftigt, wie mit Theater, Musik, Konzerte. Oder einfach auch mit Freunden treffen oder was Neues lernen. Ich würde unbedingt gern, würde sehr, sehr gerne Klavier spielen lernen oder endlich Schlagzeug in Perfektion spielen können. Und es ist nie die Zeit dafür da. Mhm. Und ich versuche einfach was an meinem täglichen Leben unterbewusst schon zu ändern, indem ich einfach Antworten oder sag mal so Anfragen, die ich habe, zum Beispiel an meinem Beruf, das wird immer. Das wird immer kritischer von mir beantwortet. Also wenn,
wie
wenn
meinst
ich
du das?
Ja, also ich habe nochmal ein Beispiel. Ich habe jetzt eine Anfrage für ein Format gehabt und da müsste ich mich so viel verbiegen und alle sagen, aber ja, den musst du unbedingt machen, weil das beruflich dich total weiterbringt. Und ich merke aber so, boah, ich weiß ganz genau, ich werde da mit Leuten, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Mhm. Ich will nicht.
Mhm.
Ich will nicht. Ich mach dann lieber meinen Garten. Das hat sich
dann auch selber nicht auf diesem Altar opfern.
Genau, genau. So, ne? Da bin ich eigentlich sehr, ich bin immer sehr belastet, weil ich immer sage, ja, es gehört zum Beruf dazu.
Ja.
Aber das wird jetzt immer, das kommt, vielleicht ist es das Automatische, sich neu mal aufstellen, ne? Weil ich merke so, Mann, ey, der Tag geht noch schneller rum als früher. Habe ich das Gefühl. Ja,
vielleicht bleibst du dir einfach selbst treu. Mit der Entscheidung zu sagen, ich mach's nicht, ich will einen Garten machen dann.
Zum Beispiel. Vielleicht. Ne? Und habe aber gleichzeitig denke so, ah, du machst nichts aus deinem, also ich bin sehr kritisch mit mir, ne? Machst ja was genug aus deinem Leben. Ich habe jetzt den Sport wieder in mein Leben mehr reingeholt, egal wie viele Schmerzen da jetzt gerade im Moment wieder mal sind, weil meine Knie immer noch kaputt sind, meine Schulter immer noch vom Drecks Let's Dance und so. Mhm. Und ja, aber ich merke, das bringt mir zum Beispiel, oh, cool. Also da gehe ich auch anders um als früher mit. Ich bin da richtig dankbar, wenn ich eine Sportrunde gemacht habe. Nicht mehr mit den Gewichten wie früher oder so, aber dass ich das einfach gemacht habe.
Ja.
Ja. Na guck, Achtsamkeit schlägt Selbstoptimierung.
Das ist ein tolles Tattoo. Das ist ein super Tattoo.
Sehen wir uns nächste Woche wieder?
Ja.
Tschüss sagen der Martin.
Und der liebe Sven.
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.